Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute da bist, dass du mir jetzt zeigst, was du sprechen willst, Herr. Und dass du mich erinnerst an die Dinge, die du mir gesagt hast und mir aber auch die Dinge aus dem Kopf streichst, die du mir nicht gesagt hast. Und Herr, dass du uns jetzt wirklich, jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du wirklich jedem einfach ins Herz sprichst heute und dass du heute durch die Botschaft wirklich Veränderung schenkst. Amen. Heute sind ja ein paar Leute im Urlaub, unter anderem hier vorne oder da vorne, ich weiß nicht, wo sie in letzter Zeit immer saßen. Helmut und Conny sind im Urlaub. Mein Freund Lars ist auch im Urlaub. Hat einen schlechten Zeitpunkt gewählt, weil ich zitiere ihn heute und das hätte er sicherlich gerne gehört. Und zwar Lars, der redet immer viel über Finanzen und so, ja. Ich persönlich kann was von ihm lernen. Und er hat immer gesagt, man soll nicht über seinen Verhältnissen leben. Kennt ihr den Spruch? Ja, also der hat es dann immer so beschrieben, man soll nicht irgendwie, wenn man 50.000 verdient im Jahr, soll man nicht für 49.000 ein Auto kaufen, weil dann wird es schwierig mit der Miete. Irgendwie so hat er das immer beschrieben. Und ich habe mir aber irgendwie gedacht, man kann auch sagen, man soll nicht unter seinen Verhältnissen leben. Aber Achtung, das meine ich jetzt nicht finanziell gesehen. Nicht, dass ich jetzt euch ermutige, Geld auszugeben, weil sonst geht ihr nachher alle ins Autohaus und sagt, ja, Jareb hat gesagt. Ne? Und dann nächste Woche ist dann der Parkplatz voll mit Lamborghinis und dann sagt er hier die Rechnung. Nee, ich meine das nicht finanziell gesehen. Ich glaube, dass wir in Bezug aufs Reich Gottes vielleicht manchmal unter dem Verhältnis leben, wo wir eigentlich drin leben könnten. Also da ist noch im Bezug aufs Reich Gottes, auf Dinge, auf Verheißungen, die uns Gott gibt, ist noch wirklich Luft nach oben. Und wir möchten heute uns anschauen, wie kommen wir mehr da rein, dieses Leben im Reich Gottes, das wirklich noch mehr einfach zu erfahren. Und bevor ich da jetzt voll rein starte, muss ich eine Sache, die ist immer ganz wichtig bei dem Thema Reich Gottes Mentalität, eine Sache an euch erinnern, die hat Helmut öfter erzählt, die habe ich ein paar Mal erzählt, die haben andere Leute erzählt, die hat jeder schon gesagt, wie viel der mal gepredigt hat. Wir müssen als erstes darauf achten, dass die Maßstäbe, die Grundsätze, die Denkmuster, die von der Welt irgendwie schon in unseren Kopf gewabert sind, dass die erstmal sich verabschieden. Ja, dass das weltliche Denken erstmal verschwindet. Also, ich meine, wir haben das ja schon öfter erwähnt und ihr habt das auch schon öfter gelesen. Warum erwähne ich es jetzt nochmal? Weil ich bei mir persönlich halt dann doch erlebe, dass hier und da dann so ein Gedanke kommt, der sich gegen Reich Gottes Mentalität erhebt. Aber solche Gedanken, wisst ihr ja, sollen wir ja niederreißen. Solche Gedankengebäude sollen wir niederreißen im Namen Jesu. Und wir wissen ja, wir sind mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben. Und deswegen sollen wir diese Grundsätze der Welt wirklich gnadenlos verabschieden aus unserem Denken. Das ist ganz wichtig. So wissen wir auch, dass zum Beispiel, wie die Welt, in der Welt ist ja, was zählt in der Welt? In der Welt zählt Geld zum Beispiel. Und ich weiß für mich als Christ, es ist nicht wichtig, ob ich jetzt viel Geld habe oder nicht. Ja? Oder ob ich viel verdiene. Prediger 5, Vers 9 sagt uns nämlich, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Denke ich mir, krass. Stell dir vor, du hast Reichtum, das ist ja, musst du ja auch erstmal haben, und dann liebst du den Reichtum, und weil du den Reichtum liebst, hat es keinen Nutzen mehr für dich, also gar keinen. Ja, später in dem Kontext ist dann dieses Beispiel, was der Prediger erwähnt, er sagt, dass wir, so wie wir in die Welt gekommen sind, so werden wir auch wieder von der Welt gehen. Ja, ich habe das schon mal erzählt, das ist die nackte Wahrheit, die uns hier begegnet. Wir kamen nackt in die Welt und werden nackt wieder aus der Welt gehen. Ja, niemand von euch hatte einen Pulli an, als er kam. Und so gibt es nichts Materielles, was wir mitnehmen können. Ja? Und das ergibt dann natürlich Sinn, dass wir sagen, okay, dann fokussieren wir uns auch nicht auf die materiellen Dinge. Weil das ist nicht das, was bleibt. Das ist nicht das Ewige. Und jetzt sitzt du vielleicht hier. Dann denkst du, erzählt er wieder, ich soll mich nicht auf Reichtum fokussieren. Für dich immer noch kein Problem, weil du hast ja gar kein Reichtum. Du bist ganz normaler Durchschnittsverdiener. Ja, vielleicht frisch mit der Ausbildung fertig oder noch in der Ausbildung sogar, manche hier unter uns, ja, ich kenne die Zeit. Und du denkst, mit Reichtum habe ich kein Problem, ich bin ja nicht reich. Also in 1. Timotheus 6, Vers 9, da heißt es dann auch noch, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Das ist ein Haufen negative Sachen, allein schon Versuchung. Ja. Das ist nicht auf Leute bezogen, die reich sind, sondern auf Leute bezogen, die reich werden wollen. Und egal wie viel Geld du hast, jeder kann reich werden wollen. Versteht ihr? Deswegen, okay, ob du ein Problem mit Geld hast, kannst du nicht daran abhängig machen, ob du viel Geld auf dem Konto hast, sondern ist es in deinem Herzen irgendwie, ja, nimmt es Platz ein. Und das soll es auf jeden Fall nicht. Weil da, wo zum Beispiel Geld ein Fokus von dir wird, da wird das Reich Gottes hat weniger Potenzial in deinem Leben. Du schränkst das Reich Gottes ein, wenn du sagst, ich fokussiere mich aufs Geld. Ja, es ist gut, was der Herr macht, aber mit ein bisschen mehr Geld wird es auch besser laufen. Du nimmst da schon wieder so ein Stück Potenzial vom Reich Gottes weg, wenn du Gott nicht auch in dem Punkt in deinem Leben vertraust. Ja. So gibt es natürlich auch noch andere Sachen als Finanzen, wo wir Gefahr laufen, welche Maßstäben, welchen Grundsätzen nachzueifern. Ich werde das jetzt aber nicht alles im Detail erwähnen, weil da würden wir heute Abend nicht durchkommen, glaube ich. Es gibt ziemlich viel. Aber was mir dann auch noch aufgefallen ist, es sind nicht immer nur die Sachen in der Welt, ja, gedanklich, die in deinen Kopf kommen, die gefährlich sind, sondern wenn Menschen zu dir sprechen, ich sag mal weltliche Menschen, kann ich das so sagen, da ist auch Gefahr drin, dass du dich irritieren lässt und abbringen lässt von dem, was Gott mit dir vorhat. Ja, ihr kennt ja die Geschichte von Mose, glaube ich. Schon mal den Namen Mose gehört, irgendjemand heute hier? Ein paar Leute haben es gehört, ja, ist relativ bekannt. Und als Mose so angefangen hat zu verstehen, okay, er soll nicht, wie es in Hebräer heißt, nicht Sohn der Tochter des Pharao heißen, also nicht diesen Status als Ägypter da haben, sondern er soll für die Israeliten einstehen. Ja, und dann fängt er an, ich sag mal, für Gerechtigkeit zu sorgen. Der ein oder andere kennt die Geschichte, wo er dann einen Ägypter erschlägt. Das war jetzt nicht unbedingt so Gottes Plan, glaube ich. Und dann kommt dieser bekannte Satz, den hat Helmut schon oft zitiert, wo sich dann zwei Israeliten miteinander streiten und Mose geht dahin und er möchte für Recht und Ordnung sorgen. Und dann sagt der eine zu Mose, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Und dann hat sie Mose ja gefürchtet und ist abgehauen. Und das, was hier dieser Israelit sagt, zumindest der zweite Teil, dass er den Ägypter ja umgebracht hat, das stimmt ja sogar auch. Er hat den Ägypter umgebracht. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen eine Aussage direkt aus der Hölle gerichtet an Mose, weil dieses Verächtliche, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt, damit wird Moses Berufung angegriffen oder seine Identität. Aber Gott sei Dank ist er dann mit ein paar Umwegen den Weg dann mit dem Herrn gegangen. Und dann lesen wir 16 Kapitel später aus Gottes Gnade raus, wie Mose dann in der Wüste ist und wie er das Volk richtet, ja, wie die Leute kommen, wenn sie eine Rechtssache haben, zu Mose kommen, damit er entscheidet, wer von denjenigen Recht hat. Das heißt also genau das, was dieser eine Israelit damals gegen ihn gesprochen hat, wo er gesagt hat, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Genau das ist dann passiert. Also da merkt ihr mal, was die Leute aus der Welt labern, die haben keinen Plan, was für einen Plan Gott mit dir hat. Weißt du? Und deswegen lass dich davon nicht irritieren, was Menschen, die Jesus nicht kennen, versuchen, dein Leben zu sprechen. Das alles sind Lügen vom Feind, um dich runterzuhalten, um zu versuchen, dein Niveau, sage ich mal, einzuschränken, geistlich gesehen. Und deswegen sollen wir statt diesen Dingen, die Welt sagt, die die Welt bietet, natürlich andere Maßstäbe haben, uns von Gottes Wort definieren zu lassen. Der ein oder andere hat ja die Predigt von letzter Woche gehört. Wir haben gelernt, dass das Wort Gottes, es lohnt sich, da drin zu lesen, Leute. Es lohnt sich, dadurch Jesus zu begegnen. Und wir möchten uns ein paar Dinge anschauen, die das Wort Gottes über dich sagt, damit du verstehst, wie kannst du wirklich diese Reich-Gottes-Mentalität leben. Und da haben wir gestern in der Jugend, hatten wir da eine Frage uns angeschaut, die ist eigentlich gar nicht so lang, aber die ist trotzdem sehr tiefsinnig. Die Frage, wer bist du? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wer bist du, und der wird mir oberflächlich antworten, würde er mir vielleicht seinen Namen sagen? Wenn er ein bisschen gesprächiger ist, vielleicht sein Lebensalter, seinen Wohnort, wo er herkommt und noch seine Berufsbezeichnung. Aber das ist ja nicht tiefgehend, die Antwort, wer ich bin. Ich glaube aber, dass Jesus uns zeigen will, ganz tiefgründig, wer wir eigentlich sind. Wir hatten hier im Gottesdienst, gar nicht mal so lange her, hatten wir ja so eine Reihe, so eine prophetische Reihe, sage ich mal. Ich nenne es mal die Modenschau, ja, die Modenschau, wo hier die neueste Kollektion von geistlichen Mänteln präsentiert wurde. Ja. Also, wer hat alles mal was mitbekommen von den geistlichen Mänteln? Zum Großen und Ganzen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, da ging es darum, es gibt ja in der Bibel zum Beispiel bei Elia und Elisa einen physischen Mantel, der übergeben wird, aber damit wird auch gleichzeitig eine Berufung und eine Salbung bezüglich dieser Prophetenschaft übergeben. Und deswegen hatten wir das so als Bild, diese Mäntel, und haben dann prophetische Dinge über Leute gesagt oder ja Dinge ausgesprochen, die schon klar waren, die aber im Geist dann ersichtlich waren, so in dem Sinne. Und da hat man auf jeden Fall ein Stück weit besser erkannt, okay, wer bin ich eigentlich? Ja? Was habe ich für Begabungen von Gott bekommen? Was ist vielleicht mein Auftrag? Und ich glaube, dass solche Abenden, solche Reihen, wie es jetzt bei uns auch war, dass sowas wirklich wertvoll ist. Aber ich glaube, dass es nicht bei sowas bleiben soll. Ich glaube, dass Jesus sich danach sehnt, dir täglich genauer zu offenbaren, wer du eigentlich bist. Ich glaube, dass er täglich zu dir spricht, um dich in deine wahre Identität zu führen. Und wenn ich so mir mal so anschaue, so das Wort Gottes, was es so über uns, über mich sagt, dann gibt es ja eine riesige Liste an Dingen. Und ich glaube, das Wichtigste erstmal, was Jesus zu dir sagt, das hast du vielleicht schon mal gehört, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, ist, dass er dich liebt. Dass Jesus dich liebt. Ihr wisst ja, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Oder ein bisschen anders formuliert, in 1. Johannes 3, Vers 16, das finde ich immer verwirrend, das steht was Ähnliches drin. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. In manchen Übersetzungen steht hier, dass er sein Leben eingesetzt hat. Also wie so ein Einsatz, den man bringen muss. Und Jesus hat für dich, er hat nicht einen hohen Einsatz gebracht oder vielleicht so einen All-In-Einsatz, sondern er hat mehr eingesetzt, als was er geben kann. Er hat sich selbst gegeben für dich. Also ich meine, Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Und das ändert natürlich ganz viel an unserer Identität natürlich. Dass wir Jesus es also wert waren, ans Kreuz zu gehen. Dass, wenn wir das verstanden haben, ja, und wenn wir, wie so, weil ich jetzt so mal durch hier reingucke, auch alle, die ich hier sehe, haben das, glaube ich, auch getan, dadurch dann Jesus auch anzunehmen als ihren Erlöser, weil wir es verstehen, dann werden uns auch die Augen geöffnet für die ganzen anderen Verheißungen, für die ganzen anderen Dinge, die uns auch das Wort Gottes sagt, ja, wo wir dann verstehen dürfen, okay, Jesus liebt mich, dann kann dieses oder jenes, was in der Bibel steht, auf jeden Fall auch auf mich zutreffen. Und es trifft auch zu. Ja, wir nehmen mal ein Beispiel. Wir lesen zum Beispiel im Wort Gottes, dass du wunderbar und erstaunlich von Gott geschaffen bist. Das erkennen wir, ja, weil ich weiß, dass Jesus mich liebt, glaube ich, dass es stimmt. Psalm 139, 14 steht das, das ist ja ganz bekannt. Eben, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Ich denke mal natürlich im Umkehrschluss, ein Mensch natürlich, der sich selber oder seinen Körper nicht so schön ansieht oder der sich denkt, ich finde, ich könnte anders aussehen, der tut damit natürlich nicht nur sich selber beleidigen, sondern auch Gott. Das muss man sich mal überlegen, ne? Und so lehrt uns das Wort Gottes also, wie wir auch uns selber sehen sollen, wie wir zum Beispiel unseren Körper sehen sollen. Wir wissen auch, dass wir nicht nur schön, sage ich mal, geschaffen sind, körperlich, sondern wir wissen auch, wir sind von Gott zu einem Zweck geschaffen. Er hat jeden, der heute hier ist, jeder, der sitzt, jeden für einen besonderen Zweck geschaffen, wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt, in der modernen Übersetzung, Bibel.heute, das steht da ein bisschen anders als in anderen Übersetzungen, die ich kenne, da heißt es, wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Also Gott hat sowohl dich geschaffen, als auch schon die Werke vorbereitet. Er hat irgendwie schon alles organisiert, sage ich mal. Und er hat sich also schon vor Grundlegung der Welt ganz genau überlegt, für was braucht er dich in der Welt. Und wenn es dich jetzt nicht gäbe, dann wäre es so, dass irgendwie im Reich Gottes, in diesem großen Apparat, sage ich mal, mit den ganzen Zahnrädchen, wenn da eins fehlen würde, ja, wenn du sagst, nee, ich bin nicht so wichtig, dann würde das nicht mehr rund laufen. Ja? Die Menschen aus den aus der Maschinenindustrie da hinten, die können mir, glaube ich, zustimmen, weil jedes Zahnrad wird benötigt. Und so bist du von Gott also auch geschaffen, weil er dich braucht, weil er dich gebrauchen will hier in der Welt. Und natürlich stärkt auch das deinen Wert und du verstehst dadurch besser, wer du bist. Die Bibel sagt noch vieles weitere über dich aus. Das möchte ich jetzt, habe ich auch die Zeit nicht, das alles zu ergründen. Aber ich möchte euch ermutigen, in eurer persönlichen Bibellesezeit die Sachen gerne rauszupicken. Also das dauert nicht lange und ihr werdet noch mehr erfahren, was Gott über euch spricht. Ich glaube auf jeden Fall, desto mehr du nämlich verstehst, deine Identität in Christus, desto besser wirst du auch, oder desto leichter wird es dir dann auch fallen, die Prinzipien dann im Reich Gottes gelten, auch anzuwenden. Ja? Wenn du weißt, okay, ich bin von Gott geliebt und ich bin dies und bin das und ich bin gebraucht und ich bin berufen und wie, dann weißt du auch, okay, das, was im Wort Gottes steht, das brauche ich auch für meinen Dienst, für meinen Leben, für meine Berufung und dann kannst du es auch ausführen, du kannst daran glauben und du wirst erleben, wie Wort Gottes Realität wird in deinem Leben. Ja, wie du nicht nur liest und zuschlägst, sondern wie du liest und losgehst und es passiert und du erlebst Zeichen und Wunder und so, also come on, wie halt richtig was abgeht. Ja. Und ich habe dann in der Vorbereitung, ich dachte so, also irgendwie die Predigt war dann auch wieder so, die war von heute auf morgen, hat sich dann wieder alles geändert und wie und was, das ist ja, sonst wäre es keine Predigt. Ich dachte, jetzt muss ich mal so ein paar Dinge aufzählen, ja, die wir im Reich Gottes, ja, was bedeutet Leben im Reich Gottes? Jetzt kommt die riesige Liste, was soll ich euch jetzt alles aufzählen, Punkt 1 bis 4 oder so. Jetzt hat er gesagt, ich soll eine Sache euch heute mitgeben. Aber die ist auch echt gut, die wir verstehen müssen, ja, die wir als Bürger des Reiches Gottes nie vergessen dürfen. Seid ihr bewusst, dass der Herr heute noch Wunder tut? Das hat er mir gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir das im Kopf haben. Ich meine, uns sind die Wunder aus der Vorzeit schon irgendwie bekannt. Die plakativen Wunder des Alten Testamentes, sage ich mal. Ja, so Meere, die geteilt werden, Feuer, was vom Himmel fällt, Mauern, die einstürzen und. Ja. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich es gehört habe, ob ich es weiß, ob ich es mir gemerkt habe oder ob ich dann halt aus der Gewissheit lebe, okay, das ist der gleiche Gott, mit dem ich heute noch zusammenlebe, der Gemeinschaft mit mir hat. Wir müssen da wirklich verstehen, diese Wunder, die wir in der Bibel lesen, auch gerade im Alten Testament, zu nehmen und zu sagen, okay, Gott, du bist heute immer noch der Gleiche. Mir ist eine Sache nämlich aufgefallen, bei einem bestimmten Wunder, das kennt ihr vermutlich auch, die Israeliten wurden ja während der Wüstenwanderung von einem Catering-Service, sage ich mal, bedient. Ja? Das war Gott selbst, der sie mit Essen versorgt hat. Und ich fand es schon krass genug immer, er hat ja den Leuten Manna gegeben, ja, so ein brotartiges Zeug, oder als auch Himmelsbrot in manchen Übersetzungen dann beschrieben. Und dann, irgendwie, wie die Menschen halt sind, ich kenne das von Pfadfindern, wenn du den Leuten immer das Gleiche zu essen gibst und vor allem Männern, dann kommt irgendwann dieser Satz, wir brauchen Fleisch. Denke ich mir erstmal, ja, also, da muss ich, gut, ich kann es schon irgendwie auch verstehen, aber eigentlich ist das halt auch krass. Ich meine, die kriegen das Essen von Gott selbst und werden versorgt und dann sagen sie, ja, aber jetzt, wir brauchen auch noch Fleisch. Und klar, Mose denkt sich auch so, oh Mann, was ist das für ein Volk, ey. Ja, da habe ich schon wieder halb am Verzweifeln. Aber Gott sagt, hey, ich besorge Fleisch für das Volk. Für 600.000 Mann Fleisch. Und dann sagt der Herr, nicht nur für einen Tag Fleisch, nicht nur für 2 Tage Fleisch, nicht nur für 5 Tage Fleisch, nicht nur für 10 Tage Fleisch, nicht nur für 20 Tage Fleisch, einen Monat lang Fleisch zu essen. Für 600.000 Leute einen Monat lang Fleisch. Ich weiß nicht, da müssten hier, also wie viel Fastfood-Buden wir da aufmachen müssten, um das alles zu brutzeln. Also es ist was für eine Menge. Ja, was für ein Wunder auch, was Gott da tut. Wie die Geschichte dann weitergeht im Alten Testament, ist dann auch mal eine andere Story. Der eine oder andere kennt das. Das ist die Story von den Lustgräbern dann. Aber was wir aber sehen, ist, dass Gott hier Essen serviert. Und das ist mal das Wunder in erster Linie. Und wenn ich das lese, denke, 600.000 Mann kriegen Fleisch, 30 Tage lang. Was für ein großer Gott. Und dann lese ich aber im Neuen Testament, wie die ahnungslosen Jünger mit Jesus sitzen und da sind 5.000 Leute und die verzweifeln schier und wissen nicht, was soll jetzt passieren? Die 5.000 Leute, die was zu essen brauchen, wer soll das jetzt besorgen? Wer kann das bezahlen? Ich weiß nicht. Also gut, die waren auch nicht so gelehrt, die Leute, aber ich glaube schon, dass man irgendwie die Wunder oder irgendwie die Geschichten doch schon irgendwie mitbekommen hat, oder? Das hat man sich doch schon erzählt. Und also entweder wussten sie es wirklich nicht, was mir sehr leid tun würde, oder sie haben nicht dran gedacht, dass Gott doch im Alten Testament 600.000 Leute 30 Tage lang mit Fleisch gespeist hat. Und jetzt geht es ja um 5.000 Leute, also 5.000 Männer, muss man sagen. Das ist, wer rechnen kann, nicht mal 1%. Und die denken sich, wie wird das nur werden? Natürlich hat Jesus sie dann gespeist, aber wie viel besser wäre es gewesen, wenn die Jünger gleich gesagt hätten, hey, wir haben da doch mal was gehört, ja, wir haben da mal was mitbekommen im Alten Testament, das können wir doch jetzt wieder machen. Da hätte Jesus sicherlich gesagt, super, gut gemacht, hat er richtig, richtig erkannt. Aber gut, so war es halt eben nicht. Ich denke mir aber, hey, ich weiß nicht, wie die Leute damals Zugang zur Tora oder so hatten, aber ich weiß, dass wir heute, das weiß ich sicher, dass wir heute Zugang zur Bibel haben und dass es kein Wunder Gottes gibt, was du nicht erfahren kannst, ja, was er getan hat. Du kannst das alles nachlesen. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir dieses Bewusstsein haben, hey, ich weiß, dass er dieses oder jenes im Alten oder im Neuen Testament getan hat, das kann er auch heute noch tun. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich brauche auch ein Wunder. Vielleicht brauchst du, so wie die Israeliten, ein Versorgungswunder. Ich meine, gut, dann können wir auch gerne mal miteinander reden. Das ist für mich ja immer so ein Thema. Deswegen zum Beispiel heute auch der Pulli, den ich anhabe, der ist von Chiara. Den habe ich natürlich nicht selber gekauft, ist klar. Reich Gottes serviert mir die Sachen. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, coole Story mit deinem Pulli und mit deinem Essen. Du hast vielleicht größere finanzielle Probleme. Ich kann nur sagen, 600.000 Leute, 600.000 Mann, 30 Tage Fleisch. Das ist auch finanziell gesehen, rechne das mal, wie viel Geld es ist. Ich weiß nicht, wie viel Geld du brauchst, aber der Herr hat's. Und der Herr kann dir geben und der Herr wird dir geben. Und vertrau ihm da wirklich, ja. Ich meine, wenn er im Alten Testament, wo die Leute noch so, ja, sie waren ja noch nicht mal durch Jesus versöhnt mit ihm, trotzdem hat er Wunder getan, trotzdem hat er versorgt zum Beispiel. Wie viel mehr heute, jetzt wo wir die Gerechtigkeit in Christus Jesus sind. Die Leute damals, sie waren ja nicht mehr gerecht. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus. Natürlich wird dann die Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben offenbar werden. Vielleicht bist du auch hier, du brauchst kein finanzielles Wunder, sondern du brauchst zum Beispiel Heilung oder irgendwas anderes, ja. Egal was es ist, der Herr liebt dich und deswegen wird der Herr dir auch helfen in dieser Situation. Ich möchte dich dazu ermutigen, ja, dass du an den Verheißungen festhältst, die er zu dir spricht, dass er zu dir sagt, dass du gesund sein sollst, dass du Freude haben sollst und so weiter. Es steht ja in der Bibel immer bei den Festen und so, deswegen immer so krass, ihr sollt fröhlich sein, so als Anweisung so. Und wenn das schon so geschrieben ist, dann sei dir sicher, dass der Herr alles in seiner Macht steht, also alles tun wird, um dein Leben entsprechend zu verändern, um dir Freude zu geben, um dir alles zu geben, was du brauchst eben. Okay, und dann, ich war dann in der Vorbereitung, dachte, okay, das ist ganz gut. Aber dann hatte ich noch den Aspekt, ja, Gott tut Wunder, das dürfen wir nicht vergessen. Und eine Sache ist aber wichtig, die in dem Leben Reich Gottes gemäß, mit Wundern und mit allen möglichen, die da automatisch passiert und die wir auch tun sollen, über seine Wunder reden. Ja, seine Wunder verkünden. Psalm 9, Vers 2 heißt es, dich, Herr, will ich loben von ganzem Herzen, von allen deinen Wundern will ich erzählen. Und wenn wir Dinge mit Jesus erleben, dann ist es nicht nur so, dass wir erzählen können, dass wir Zeuge sein können, sondern einer meiner Lieblingsverse, Apostelgeschichte 4, Vers 20, heute mal aus der Züricher serviert, wir können nicht anders als von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Also es ist nicht so, wir können Zeuge sein für Jesus, wir können erzählen, was wir erlebt haben. Wir können nicht nicht erzählen. Versteht ihr? Weil es unser Wesen so verändert, weil es unser Denken erfüllt. Und so hatte ich diese Woche was erlebt. Ich war tatsächlich, das war das erste Mal in meinem Leben, und ich finde, das kann ich jedem empfehlen, ich war bei meinem Berufsschullehrer daheim. Wir hatten nämlich so Klassentreffen mit mein Berufsschullehrer, also, weil wir haben uns gut verstanden mit dem und dann waren meine alten Klassenkameraden aus der Berufsschule damals und mein Berufsschullehrer waren halt da, haben gegessen und man sitzt halt so rum und erzählt halt so und klar, dann habe ich hier und da so Zeugnis gegeben, so erzählt, angefangen, wie weckt mich der Herr morgens auf und so ein paar Storys erzählt und ja, habe so mit der Person geredet, mit dem geredet und dann irgendwann saß ich dann so an dem Tisch und dann war es halt so ganz ruhig. Und dann sagt einer so, oh, schon still gerade. Und ich dachte mir schon, ich habe halt schon echt viel erzählt an dem Abend. Ne? Und ich will ja eigentlich nicht da hingehen und mich hinstellen und predigen. Ich habe dann gesagt, ja, ich könnte schon auch nochmal was über den Glauben erzählen, aber ich will es euch also auch nicht aufnötigen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was die gesagt hat, aber irgendeine kam dann mit einer Frage vorbei. Dann wurde die Schlachter 2000 auf den Tisch gepackt. Dann habe ich nochmal eine andere Bibel auf den Tisch gepackt, hatte ich ja dabei. Ich meine, es war schließlich Klassentreffen, okay? Und dann konnte ich einfach Zeugnis geben. Und ich fand es auch irgendwie krass, wie offen die waren und wie die das hören wollten, Fragen gestellt haben und hier und was. Und also ich müsste jetzt eher an der Hand abzählen, wem habe ich jetzt nichts vom Glauben erzählen können an dem Abend. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich sage, hey, guck mal, wie ich überall unterwegs bin und das erzähle und wie und was. Ich erzähle es, weil ich erlebt habe, dass ein Leben, wenn du in einer Gemeinschaft mit Jesus lebst, dann ist es ganz klar, dass du davon erzählst, von den Dingen, die du mit ihm erlebst. Und wenn es nur ist, dass du einen Pulli bekommst oder was, das sind Sachen, das ist halt das, was ich erlebe, deswegen erzähle ich das den Leuten. Und so kann ich dich auch ermutigen, erzähl auch von den Wundern, die du erlebt hast. Und wenn du heute hier bist und du hast vorher so gedacht, ja, ich brauche ein Wunder, ich bin gerade an einer Stelle, wo ich eigentlich so in der Zwischenphase, wo ich, ja, ich lebe im Reich Gottes, aber ich sehe noch nicht in diesem Bereich, dass es schon voll durchgedrungen ist, ja, dass Jesus schon voll das Werk abgeschlossen hat, dann sage ich dir umso mehr, erzähl von den Wundern Gottes. Wenn du das verkündest, wenn du das proklamierst, was er schon in deinem Leben getan hat, dann wirst du umso mehr ermutigt, ja, dran zu bleiben für die aktuelle Phase, wo es vielleicht, ja, momentan schwierig ist, Ich kann nur sagen, als ich von dem Abend nach Hause kam, wo ich Zeugnis gegeben habe, da war kein einziger Christ außer mir, also wiedergeborener Christ. Ich war so ermutigt danach. Ich hatte so Bock, wieder noch weiterzugehen mit dem Herrn. Ich habe auch überall so meine Berufungsstory und so erzählt und was mein Plan ist und wie, oder halt sein Plan. Und ich war danach voll ermutigt, voranzugehen. Dabei war gar kein Christ da, der mich ermutigt hat. Also, versteht ihr? Es ermutigt uns einfach selber so krass, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir das erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und so möchte ich dich also heute daran erinnern, leb nicht unter deinen Verhältnissen, wenn es um Reich Gottes geht, okay? Wenn du mehr vom Reich Gottes erfahren willst, davon, was es noch für dich zu bieten hat, was der Herr noch für dich zu bieten hat, dann setz dich zum einen mit der Frage auseinander, wer bist du? Ja? Dass du verstehst, wer du in Jesus bist, dass du dich damit auseinandersetzt, dass er zu dir spricht, dass er Raum bekommt auch, ja, dir zu zeigen, was er mit dir vorhat, was sein Plan ist mit dir. Dann sei dir bewusst, dass Jesus Wunder tut. Rechne wirklich mit Wundern in allen Bereichen deines Lebens, ja. Und ob du jetzt momentan Wunder erlebst oder nicht, erzähl von den Dingen, die du bereits mit Jesus erlebt hast. Nicht, dass es Jesus braucht, dass du das erzählst. Er wird auch weiter mit dir unterwegs sein. Er wird dich auch begleiten, wenn du nicht von ihm erzählst. Aber es wird dich selber extrem ermutigen, okay? Und, sind wir mal ehrlich, so evangelistisch und so gesehen, auch eine sehr gute Möglichkeit, einfach erzählen, was hat der Herr in deinem Leben getan. So, dazu möchte ich dich ermutigen auch, ja, wenn du sagst, okay, du möchtest noch mehr vom Reich Gottes, von der Fülle, die es da gibt, dann erzähl einfach von den Dingen, die du schon erlebt hast. Und du wirst erleben, hey, wie du ermutigt wirst, dadurch selber. Und wie nebenbei bemerkt, der Herr dann auch alles in deinem Leben lenkt. Die Bereiche, die vielleicht noch nicht abgeschlossen sind momentan, die wird er nämlich auch noch vollenden. Und unterm Strich wirst du dann nicht mehr unter deinen Verhältnissen leben. Amen. So, und ich denke mir, wenn ich jetzt hier erzähle, ja, es wäre doch gut, Zeugnis zu geben, dann könnt ihr sagen, wäre schon gut. Oder wir könnten es jetzt auch so machen, dass ihr vorkommt und Zeugnis erzählt. Wie wäre das? Hat jemand was mit dem Herrn erlebt? Entweder in der letzten Woche oder wenn du sagst, hey, das ist vielleicht schon ein Jahr her, das ist schon 2-3 Jahre her, es ist halt einfach was Größeres gewesen, was dich ermutigt hat. Oder es ist was Kleineres gewesen, was dich ermutigt hat, dann würde ich dich ermutigen, vorzukommen und dass du uns daran teilhaben lässt. Ja.